Wer aber bist du? Wer aber bist du? So lautet heute der Titel der Predigt. Ein Satz aus dem Wort Gottes, der in einem ganz bestimmten Zusammenhang verwendet wird. Weiß jemand, wo dieser Satz steht? In welchem Zusammenhang er verwendet wird? Dann helfe ich euch. Dieser Satz steht in Römer 14. Es geht ums Richten auf der einen Seite und ums Verurteilen, beziehungsweise ums Verachten auf der anderen Seite. Dieses Phänomen findet sich unter allen Menschen dieser Erde wieder. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich behaupten würde, dass es keinen Mensch gibt, der da nicht eingeschlossen ist und bei dem dieses Erscheinungsbild nicht auftritt. Wer aber bist du? Macht ebenfalls deutlich, dass sich auch keiner ducken kann. Dass keiner dieser Frage entkommen kann. Und deshalb, weil diese Frage uns allen gilt, deshalb wollen wir sie uns alle in dieser vollen ganzen Tragweite bewusst machen heute. Diese zwei Eigenschaften, die schenken sich gar nichts. Sie sind beide gleich schlimm und übel. Was wäre euch lieber? Pest oder Cholera? Not oder Elend? Wäre ich lieber zu ertrinken oder zu verdursten? Ähnlich verhält sich es eben auch mit Richten oder Verachten. Es ist ein Bacillus, von dem wir alle sehr stark befallen sind und von dem wir uns selber gar nicht selbst befreien können. Er ist tief in unserem Fleisch verwurzelt. Wer aber bist du? Schlagen wir Römer 14. Römer 14 von 1 bis 12. Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Dieser hält einen Tag höher als den anderen. Jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinem Bruder? Oder du, was verachtest du deinem Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr. Mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst vor Gott Rechenschaft geben. Zunächst einmal müssen wir wissen, es geht hier schon seit Kapitel 12 um das Zusammenleben der Gemeinde. Es geht um den Umgang zwischen mir und dir, zwischen euch untereinander. Es geht um das Miteinander. Und Gott weiß, dass der Teufel eben sehr darum bemüht ist, die Gemeinde zu zerpflücken. Das hat sich in der Vergangenheit bestätigt. Wie man so eine Blume, eine Blüte nach der anderen ausreißt, so ist er bemüht, Gemeinde zu zerstören. Sie ist nämlich ein Dorn im Auge. Sie ist der Leib Christi, sie ist ein Teil des Reiches Gottes und er will nicht, dass sie existiert. Und wie es der Bösewicht immer macht, wenn etwas Gutes zerstören möchte, etwas, das Gott gemacht hat, er macht es immer so. Er missbraucht es für seine Zwecke. Ob es jetzt zum Beispiel die Sexualität ist, ja, die er dann in die Perversion führt. Oder die Schöpfung Gottes, wo der Mensch dann die Schöpfung anbetet, anstatt den Schöpfer. Oder eben das Gewissen. Und in diesem Fall in Römer 14 missbraucht er die Unterschiedlichkeit der Menschen, um durch Gewissensfragen Kinder Gottes zu entzweien. Entweder sie richten einander oder sie verachten einander. Jemand hat sich mal die Mühe gemacht, das so allegorisch in eine bemerkenswerte kleine Geschichte einzubetten, die so stattgefunden haben könnte. Und ich lese sie, um das Ausmaß dessen uns bewusst zu machen. Der Teufel hat eine Musterung unter seinen bösen Geistern. Dem, der ihm am besten diente, wollte er die Krone geben. Da kamen sie alle in langem Zug, der finstere Hass, die Unversöhnlichkeit, die schillernde Unkeuschheit, die Augenlust, der dürre Geiz, die Geldgier, die freche Lüge, Unlauterkeit. Alle lobten sich, aber keinem wird die Krone zuteil. Da tritt aus dem Dunkeln noch ein unscheinbarer Geist hervor. Ruhig und siegesgewiss steht er vor seinem finstern Meister und spricht: Mir gebührt die Krone. Ich habe meine Wohnung bei jedem Menschen. Die Kinder schon dienen mir und noch die Alten kommen nicht von mir los. Freche Sündendiener sind meine Freunde, aber auch keinem guten Christen bin ich unbekannt. Ja, gerade bei den ganz Frommen, da bin ich zu Hause und sie merken es sogar nicht einmal. Wer sich mit mir einlässt, fällt schnell und ganz unversehens in viele kleine, feine Sünden, die ihn an alle vereint, den zu Fall bringen, der meint, so fest zu stehen. Mancher liegt das ganze Leben lang mit mir im Kampf und besiegt mich nicht. Wo ich bin, da kehren bald alle guten Geister den Rücken. Zuerst unser ärgster Feind, die vielgepriesene Liebe. Immer größere Lust und Befriedigung malten sich auf Satans Zügen. Und wie heißt du, mein fleißiger Diener? Wo man mit geheimer Lust, viele Namen habe ich für einen. Überall da bin ich zu finden, wo man gern Schlechtes über seinen Nächsten redet. Da, wo man mit geheimer Lust Nachteiliges über ihn hört. Und da, wo man nichts entschuldigen will. Nenne mich Verleumdung, Richtgeist oder auch nur üble Nachrede. Du triffst mich mit allem. Und hellem Triumph schließt er: Suche dir auf der ganzen Erde einen Menschen, der mir nicht dient. Findest du ihn, so gib die Krone einem anderen. Da gab ihm der Teufel die Krone und alle bösen Geister stimmten mit ein. Ihm gebührt die Ehre. In der Tat ist das Richten auf der einen Seite und das Verachten auf der anderen Seite eine sehr subtile, eine sehr raffinierte Sünde, gegen die kein Kraut gewachsen ist. Wisst ihr, woher ich das weiß? Ich schaue in mein eigenes Herz hinein. Wisst ihr, und wenn man sich damit beschäftigt, dann erwischt man sich immer wieder. Das kommt nicht über meine Lippen, aber es ist da oben. Immer wieder und immer wieder. Und da bin ich sehr froh, wenn der Herr das aufdeckt in meinem Leben und wenn ich dann drüber Buße tun darf. Wer grundehrlich mit sich selber ist, und darum bitte ich euch heute und auch in der Zukunft, der wird sich ebenfalls immer wieder bei dieser Sache erwischen. Wir haben hier gelesen: Annahme, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Gewissensfragen können ein Streitpunkt sein. Warum? Hier steht, weil es Schwächere gibt. Es gibt Dinge, die Gott uns nicht verboten hat, und trotzdem lösen diese Dinge gewisse Gewissensbisse bei Menschen aus. Die andere deswegen dann richten, die keine Gewissensbisse haben, oder dann um deren Willen sie von den anderen verachtet werden. Im alten Rom war es, zu den Römern hier geschrieben, war es das Fleisch, das auf dem Markt verkauft wurde. In einem Beispiel. Und davor aber den Götzen geweiht wurde. Bei uns könnte es eine ganze andere Reihe von Dingen sein, die ich heute nicht nennen möchte, ganz bewusst nicht nennen, bis auf ein Beispiel, um das zu illustrieren. Wir sollten heute vielmehr das Prinzip hinter den Sachen verstehen. Der Rest erledigt sich im Prinzip von alleine. Warum? Weil Gott in seiner Macht durch seinen Geist zu uns spricht. Wenn wir uns seinem Einfluss aussetzen, dann kann er an uns arbeiten. Und wie tut er das? Er tut es über unser Gewissen. Und wir dürfen auf gar keinen Fall unser Gewissen verletzen. Sogar der Staat, erkennt es, wenn ich Kriegsdienstverweigerer bin und sage, ich kann den Dienst an der Waffe aus Gewissensgründen, in gut, in friedlichen Zeiten natürlich, nicht tun, dann gestattet er mir, zum Beispiel, in meinem Fall war das so, einen Zivildienst zu machen. Heute gibt es ja nicht mehr. Aber der Staat anerkennt es. Nun zu unserem Beispiel. Nehmen wir das kontroverse Thema, ganz bewusst habe ich mir den Alkohol ausgesucht, als Illustration. Alkohol an sich ist weder gut noch schlecht. Leider sind durch den Missbrauch von Alkohol schon zig Millionen Menschen frühzeitig gestorben, elendig dahingesiecht. Familien wurden zerstört, viele Flüche ausgesprochen, viele Frauen missbraucht, viele Menschen ausgeraubt und viel, viel Streit provoziert, Verhältnisse zerstört, Familien wurden ruiniert und viele Kinder wurden eines normalen Lebens beraubt. Wir sehen also, Alkohol kann sehr gefährlich sein. Und alles hat mal mit dem ersten Bier, mit dem ersten Schnaps oder Glas Wein angefangen. Dagegen kann Alkohol aber auch in kleinen Mengen ein Genuss sein oder eine medizinische Wirkung entfalten. Und jetzt gibt es Vertreter beider Seiten, die beide mit der Schrift argumentieren. Und in der Tat, ich habe mich damit mal vor längerer Zeit schon sehr intensiv auseinandergesetzt, könnte jeder aus seiner Sicht recht haben. Und schon haben wir die Situation, die einen richten, die anderen sagen, ja du, pass auf, warte nur. Eines Tages wird es dich erwischen oder wenn du so leichtsinnig damit umgehst. Andererseits kommt dann die Verachtung des anderen. Der eine plädiert für eine völlige Abstinenz und der andere, ja, vielleicht auch zu Recht, weil das Gefahrenpotenzial hoch ist. Und der andere, der geht freier mit der Sache um, weil er vielleicht so erzogen worden ist oder weil er weiß, die Menge macht's. Er ist vielleicht sehr vernünftig an die Sache herangeführt worden und kann damit gut umgehen. So, an dieser Stelle könnte jetzt ein Schlagabtausch stattfinden, ein Hin und Her. Und ich sage euch, es würde zu keinem Ende führen. Weil das Gewissen bei jedem anders anschlägt. Und irgendwann kommen wir dann in die Zone der Rechthaberei. Dann geht es bloß noch darum, wer Recht hat. Ja? Aber am Anfang ist es wirklich das Gewissen. Einer macht dem anderen vielleicht insgeheim Vorwürfe. Manche sprechen diese zu deutlich aus. Und dann kommt es manchmal sogar zum Streit. Und isoliert betrachtet müsste man jedem dieser beiden Seiten Recht geben. Aber das Wort Gottes widerspricht sich nicht, sondern es ergänzt sich. Und hier müssen wir wieder auf unser Gewissen hören. Unser Gewissen ist im besten Fall, und das sollte es sein, am Wort Gottes geeicht. Am Wort Gottes referenziert. Wir sollten uns sicher sein bei unseren Überzeugungen. Hier steht nämlich, jeder sei seiner Meinung gewiss. Ob Alkohol konsumiert werden darf oder nicht, sollte demnach in den Verantwortungsbereich jedes Einzelnen gelegt werden. Ohne über Gewissensfragen zu streiten, haben wir hier gelesen, jeder steht oder fällt seinem eigenen Herrn, jeder sei seiner Meinung gewiss. Also es ist gut, Überzeugungen zu haben, insofern man diese nicht den anderen überstülpt und es von seinem Bruder oder seiner Schwester einfordert und ihn deswegen richtet oder verachtet. Aber genau hier setzt der Böse an, wie wir vorhin gelesen haben, und macht uns gegenseitig madig. Er beraubt uns der, in Anführungszeichen, viel gepriesenen Liebe. Anders sieht es aus, wenn ein Kind Gottes aufgrund des Alkoholmissbrauchs in Sünde fällt, süchtig wird, böse Dinge tut oder sagt. Das sollte uns nicht kalt und gleichgültig lassen. Hier gilt an dieser Stelle dann, ist bei euch Ermahnung in Christus? Ist bei euch Ermahnung in Christus, den anderen mit Wahrheit und Liebe zu überführen, damit er Buße tun kann. Nicht mit dem Vorschlaghammer. Und an dieser Stelle ist es unerlässlich, dass wir aufeinander zugehen, und zwar in der Liebe Christi, und einander wieder helfen, zurechtzukommen. Nochmal zum Gewissen. Hier steht, ohne über Gewissensfragen zu streiten, oder Luther übersetzt, verwirrt die Gewissen nicht. Aus der Schrift wissen wir, dass einige gutes Gewissen über Bord geworfen haben und im Glauben Schiffbruch erlitten haben. Und der Paulus sagt in Apostelgeschichte 24, Vers 16, als er sich verteidigt vor Felix, dass eben ein unverletztes Gewissen unerlässlich ist. Ich lese mal kurz diese Stelle, Apostelgeschichte 24, 16. Daher übe ich mich darin, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und den Menschen. Und aus Römer 2 wissen wir, dass unser Gewissen uns entweder entschuldigt oder verklagt. Unser Gewissen ist ein sehr sensibles Teil, das Gott uns gegeben hat, damit der Heilige Geist auf unser Gewissen Einfluss nehmen kann. Und wir tun gut daran, dass wir unser Gewissen nicht vergewaltigen, sondern dass wir auf unser Gewissen hören. Hier lesen wir zum Beispiel in diesem Abschnitt Römer 14, da lesen wir nachher kurz noch weiter, da steht, alles, was aber nicht aus Glauben geschieht, das ist Sünde. Also Glaube, dass ich glaube daran, dass ich das tun darf oder auch nicht tun darf. Und wenn ich gegen meine Überzeugungen, gegen mein Gewissen argumentiere, selbst mir gegenüber und auch den anderen, dann sündige ich. Wir sehen, wir dürfen gegen unser Gewissen nicht vorgehen. Mit was hat es zu tun, dass es dann trotzdem manchmal vorkommt? Dass es in der Gemeinde Spannungen gibt. Zunächst mal sind wir unterschiedlich alt. Alt und jung, ihr wisst ja, dieses übliche Spannungsfeld. Unterschiedliche Lebenserfahrungen, unterschiedliche Prägungen, unterschiedliche Vorstellungen und natürlich auch unterschiedliche Bibelkenntnis. Und das alles führt dann zu einem unterschiedlichen Reifegrad. So. Und deshalb kommt es dann dazu, dass Menschen die Dinge unterschiedlich sehen. Halten wir fest, wir sind alle unterschiedlich. Und da müsst ihr nur mal einen Blick in eure Ehen oder Familien werfen. Selbst in der Familie sind die Unterschiede immer gewaltig. Man fragt zum Beispiel mal am Tisch abends sowas, wie gestalten wir den Abend? Ja, und bei älteren Kindern hat man dann 4 Meinungen am Tisch. Wir sind unterschiedlich, jeder hätte gern was anderes. Und wer damit dann nicht umgehen kann, der hat schnell Spannungen am Tisch. Der hat Streit in der Familie. Jeder hat einfach andere Ideen. Wir sind unterschiedlich. Dann könnte man an dieser Stelle fragen, hat Gott einen Fehler gemacht? Am Tag unserer Bekehrung hätte er uns doch einfach in Reihe schalten können. Ne? Er hätte uns so gut die Charakterzüge einfach überstülpen können, dann wären wir alle gleich. Wieso hat er es nicht getan? Gott möchte nicht, dass wir Marionetten sind, zunächst mal, sondern dass wir entschiedene Menschen sind, die bereit sind, seinen Willen zu tun und so in sein Bild verändert zu werden. Aber es gibt noch einen weiteren Grund. Und vielleicht zum besseren Verständnis schauen wir mal in die Natur. Es gibt einen ganz großen Artenreichtum in der Natur. Pflanzen und Tiere, sehr individuell, sehr vielfältig und sehr besonders, wie Gott sie gemacht hat. Menschen, ja, Forscher auf der ganzen Welt sind heute noch dran, die Einzelheiten zu erforschen bzw. neue Tiere zu entdecken. Fische sind fürs Wasser geschaffen, Vögel für die Luft und es gibt Bewohner, die unter der Erde wohnen, wie die Wühlmaus oder den Maulwurf. Es gibt sehr schnelle Tiere, wie den Gepard. Es gibt sehr langsame Tiere, wie die Schnecke. Es gibt sehr große Tiere wie die Giraffe und es gibt sehr kleine Lebewesen wie Ameisen. Um nur einige zu nennen. Es gibt Tiere, die geben Milch. Es gibt Tiere, die legen Eier. Andere machen Honig. So, Gottes Ideenreichtum, Kreativität ist grenzenlos und wunderbar. Wen von diesen Tieren würden wir in die Kategorie gut oder schlecht einordnen? Wer von ihnen besitzt eine Daseinsberechtigung und wer nicht? Wem wollen wir seine Nützlichkeit absprechen? Menschen unterscheiden zwar zwischen Nützlingen und Schädlingen, ja, aber das, ich denke, das hat auch damit zu tun, weil sie ja, oftmals in manchen Dingen den ganzen Kreislauf des Lebens noch gar nicht so richtig verstehen. Ja, wem wollen wir seine Nützlichkeit absprechen? Ist es richtig, Gras zu kauen oder Fleisch zu fressen? Wer hat denn Recht? Oder vielleicht haben die Bienen Recht, die weder die Natur schädigen, indem sie das Gras wegkauen und auch nicht niemanden töten, um zu überleben. Man könnte hier noch weiter fortfahren, aber ich polarisiere an dieser Stelle ganz bewusst. Was möchte ich denn deutlich machen? Dass Gott uns trotz unserer Andersartigkeit genauso gemacht hat. Dass er keinen Fehler gemacht hat. Auf uns Menschen umgelegt, könnte man jetzt fortfahren, und ich möchte noch ein paar Beispiele bringen, damit es einfach deutlich wird. Gott hat uns Menschen ebenso individuell gestaltet. Wir sind sehr unterschiedlich und jeder kann was anderes gut. Der eine steht morgens um 6 Uhr auf, der andere dreht sich um 9 Uhr morgens nochmal um. Dafür kann der eine abends lang. Der eine braucht Mittagsschlaf, der andere nicht. Der eine mag Kartoffeln, der andere kann sie gar nicht leiden. Es gibt Menschen, die können sehr gut malen. Andere wiederum toll musizieren. Beide können beide. Es gibt dann Leute, die können beides, aber die sind halt handwerklich total die Nieten. Wenn jemand sportlich ist, kann es sein, dass er eine Lernschwäche hat. Kann sein, muss nicht sein. Andersrum ist jemand vielleicht sehr intelligent, aber trifft den Ball nicht. Ich hatte mal einen Kollegen, der hat einen Sprachfehler. Er war ein begnadeter Genie des Rechnens. Aufgrund seiner Sprachschwäche, er konnte sich sehr schlecht ausdrücken, weil er immer stotterte, hat man ihn gar nicht ernst genommen. Aber diejenigen, die ihn näher gekannt hatten, haben gesehen, dieser Mann gehört eigentlich in ein Rechenzentrum, in irgendeine, was weiß ich, Anstalt. Er konnte einfach alles rechnen. Der war in seiner Freizeit, hat er nur Blätter voll gerechnet mit allen möglichen Sachen. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Aber er hat eine ganz normale Arbeit verrichtet, weil die Leute ihn nicht ernst genommen haben. Diese Stärke wurde komplett von seiner Schwäche überdeckt. Es gibt Menschen, die eine phänomenale Stimme haben. Andere treffen den Ton überhaupt nicht. Dafür können diese Menschen dann vielleicht besser mit Leuten umgehen, sie verstehen, organisieren. Und das ist wirklich nur ein Bruchteil. Jetzt möchte ich noch ein Beispiel für unseren Charakter anwenden. Man kann hier nicht zum Ende kommen, nur noch ein Beispiel. Es gibt dann charakterstarke Führungstypen, die Prinzipien haben. Und diese auch entsprechend vertreten. Diese Leute entwickeln dafür im Gegenzug wenig Rücksicht, sind absolut, bevormunden andere und sind dann verletzend. Diese Menschen gibt's. Andersrum, ne, gibt es dann diese warmherzigen Menschen, diese weichen, rücksichtsvollen Menschen, die aber keine Entscheidungen treffen können. Die können keine Fliege was zuleide tun, aber man wird seekrank, weil sie absolut entschlussunfähig sind. So, total die Gegensätze. Sollte man jetzt sagen, der eine sei besser als der andere? Die einen, die eine ähnliche Tendenz haben, und sagen, ja, das ist doch ein ganz lieber Mensch. Ja, ich habe so eine Sympathie für ihn. Aber er hat seine Schwächen. Und der andere, der weiß, okay, das ist ein Stratege, der geht einfach voran, solche Führungspersönlichkeiten braucht man, aber er geht manchmal über Leichen, wie man so schön sagt. Ja? Der sympathisiert mit ihm, weil er einfach zu ihm aufschaut und sagt, genau so muss es eigentlich laufen. Also, wir sehen, warum sage ich das? Wir sind total unterschiedlich. Und aufgrund dieser Unterschiedlichkeit machen wir einander Vorwürfe, manchmal bloß in Gedanken. Es sollte reichen, um etwas hervorzustellen. Unsere Qualitäten, die stechen manchmal, oder wollen wir, dass sie herausstechen. Tun sie auch. Und andere Dinge, wo wir Schwächen haben, die wollen wir eher verborgen halten. Aber die Schwächen sind eben da. Und wir Menschen, wir tun den Fehler, dass wir sehr nach Augenschein richten. Diese Dinge, die so offensichtlich sind, wir bewerten Menschen ja, in der Momentaufnahme und geben dann unser Kommentar dazu ab. Gott sagt hier, wir sollen nicht über Gewissensfragen streiten. Streiten ist eine Frucht des Fleisches. Und er macht hier mit zwei Beispielen ein Prinzip deutlich. Wer isst, verachte den nicht, der isst. Ist der dumm? Wie kann man nur so blöd sein? Mit so einem komischen Kauz will ich nichts zu tun haben. Jetzt verzichtet er einfach auf das leckere Fleisch. Es gibt doch gar keine anderen Götter. Aber er versteht es halt nicht anders. Was haben wir getan? Wir haben verachtet. Der eine bringt es über seine Lippen, der andere denkt sich's. Aber wir haben verachtet. Verachten ist im Prinzip eine andere Form des Richtens, eine passive Form, ein verstecktes Richten. Aber es ist genauso Richten. Man stellt sich über jemand anderen. Man wertet ihn ab, man schätzt ihn gering, man verschmäht ihn. Und vielleicht auch in einem ganz frommen Anstrich. Gläubige Menschen haben das gelernt, das etwas frommer zu verpacken. Jesus nahm die ganze Verachtung. Unsere Schuld nahm er auf sich. Angespuckt, tiefstes Maß an Entwürdigung. Verachtet, verspottet, anderen hat er geholfen. Aber sich selber kann er nicht helfen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch vom Kreuz runter. Tiefstes Maß von Verachtung. Es ist die ausdrucksstärkste Form, würde ich mal behaupten, wenn man so mit jemandem umgeht, der Verachtung. Aber Verachtung kann sich auch in ganz kleinen Nadelstichen zeigen. Und das machen wir manchmal. So ein Scherz auf Kosten des anderen, respektlos mit ihm umzugehen, ihm nicht würdevoll begegnen. Das fängt damit an, vielleicht ihm aus dem Weg zu gehen, ihn nicht zu begrüßen, ignorieren. Und wer nichts sagt, der sagt auch etwas. Der sagt nämlich, du bist es nicht wert, dass ich mit dir rede. Also wenn man es ganz bewusst macht. Man sagt eigentlich immer was. Wir sehen, Verachtung hat auch ganz, ganz, also dieses passive Richten, dieses Richten durch die Hintertür, hat ganz verschiedene Ausdrucksformen. Und viele sind uns gar nicht bewusst. Und wie gesagt, jemand, der sagt, ja, ich sag ja nichts, aber in Gedanken tut. Wir wissen, was der Herr Jesus dazu gesagt hat. Wir müssen noch nicht mal eine Frau angefasst haben, aber wenn ihr drüber denkt, nachdenkt, sie haben zu wollen, dann sündigen wir. Also Sünde passiert in Gedanken erstmal, bevor sie dann nach außen hin zum Ausdruck kommt. Also sind wir auch aufgefordert, auf gar keinen Fall auch nicht mal so zu denken. Unsere Gedanken zusammenzufassen unter dem Gehorsam Christi. Habt ihr noch nie beim Bibellesen Verachtung empfunden? Also ich schon, wenn ich mal über Jephtha gelesen habe, denke ich, Mensch, Junge, was machst du denn? Sei doch nicht so dumm. Ihr kennt die Geschichte. Tu das nicht. Ich habe den Menschen verachtet über Saul. Der Saul wartet. Samuel kommt nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht. Da kommt niemand. Aber wie oft haben wir den Saul verachtet, vielleicht gerichtet? Mensch, Saul, du könntest auch gar nicht warten, so ungeduldig, typisch Saul. Oder das Volk Israel. Wie oft habe ich die Geschichten gelesen? Und manchmal habe ich sie dafür verachtet. Wisst ihr warum? Ich bin nie in denselben Schuhen gestanden. Ich kann von außen, kann ich ganz toll reden. Diejenigen, die an der Front sind, die stehen nicht in der Gefahr zu verachten, weil sie an der Front sind. Ich las mal von jemandem, der in der Front war, der sagt, Menschen, die an der Front sind, im Schützengraben, die haben keine Zeit, keine Lust, einander zu beschuldigen, zu verachten. Die sind ein Team. Die kämpfen füreinander. Aber schon 5 Kilometer nach der Front, dann wird auch Unzufriedenheit geäußert. Dann wird gelästert. Dann wird verachtet und gerichtet. Wer aber bist du, dass du den anderen richtest? Wer aber bist du, dass du den anderen verachtest? Auch bei uns in der Gemeinde, uns im Umfeld, stehen wir immer in der Gefahr, andere zu verachten. Und damit sündigen wir. Wir werden schuldig vor Gott. Wir werden schuldig an unserem Nächsten. Im zweiten Teil dieses Verses heißt es, und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Es kommt die andere Seite. Du wirst schon sehen. Oder er wird schon sehen. So dieses offensichtliche, offensive Richten. Oder wenn dann tatsächlich was passiert ist, ich habe es doch gleich gesagt. Gott bestraft ihn jetzt dafür. Wie schnell werfen wir mit diesen imaginären Steinen? Wie oft sind wir bereit, über jemanden den Stab zu brechen und sind dabei kein Gramm besser? Beobachtet ein Mann eines AIDS-Hilfswerks, beobachtet die Menschen und ich fand das Kommentar sehr gut. Er sagt, mir ist aufgefallen, dass die Christen dazu neigen, den Menschen böse zu sein, die anders sündigen als sie selbst. Wie oft handeln wir anmaßend? Wir kennen nur einige wenige Fakten, schließen aufgrund von Momentaufnahmen auf ein ganzes Bild und fällen dann ein abschließendes Urteil und sagen, der ist so und so. Oder zumindest haben wir es im Kopf. Das ist abscheulich, das ist böse und das ist auch unfair gegenüber dem anderen. Und ich musste mich immer wieder, auch als ich diesen Text immer wieder vor Augen hatte und natürlich die Woche da jetzt hin, ich muss ehrlich sagen, unglaublich, wie oft man sich in Gedanken dabei erwischt. Und ich musste mich oft schämen. Wir sehen kleine Segmente, kleine Puzzleteile. Und wenn überhaupt nur die Spitze des Eisbergs, diese 10%, die über Wasser sind, aber die 90 unter Wasser sehen wir nicht. Das sollten uns bewusst werden, dass wir vor dem Herrn demütig leben sollten. Demütig. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Alles andere hat keinen Wert. Jesus sah das Thema des Richtens als so wichtig an, dass er es sogar in seiner berühmtesten Predigt erwähnt. der Bergpredigt. Ich lese uns mal aus Matthäus Kapitel 7. Richtet nicht, ab Vers 1, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Und dann geht es halt eben weiter, aber das sollte uns mal reichen. Versteht ihr? Wir sehen schlecht, weil ein riesen Balken bei uns im Auge ist, aber im anderen sehen wir den Splitter. Mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch zugemessen werden. Auch das sollte uns helfen, sehr, sehr vorsichtig über andere Menschen zu reden. Paulus, getrieben vom Heiligen Geist, schreibt in 1. Korinther Kapitel 4, dürft es mit mir aufschlagen, 1. Korinther Kapitel 4 von 3 bis 5. Sehr interessante Worte. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Auch beurteile ich mich nicht selbst, denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringt und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Eine schöne Stelle. Manchmal verurteilen wir Menschen etwas, wo wir in gleicher oder ähnlicher Situation vielleicht dasselbe gesagt und getan hätten oder dieselben Entscheidungen getroffen hätten. Aber wir stecken nicht in diesen Schuhen. Ein Beispiel aus dem Leben. Jeder von uns sind die sogenannten Gaffer bekannt. Ihr wisst, was ich meine. Das sind die Leute, die im Straßenverkehr langsam fahren, wenn sie auf der linken Seite oder auf der rechten Seite eine Unfallstelle sehen. Sie fahren langsamer, weil sie einen Blick erhaschen wollen auf diese spektakuläre Szene. Aber geht unser Fuß nicht auf vom Gas? Wir schimpfen 5 Minuten vorher, aber kommen wir an diese Stelle, geht unser Fuß nicht auf vom Gas? Und wandern unsere Augen oder schielen unsere Augen nicht auch in diese Richtung? Die machen es genauso. Über Dinge, wo wir 5 Minuten vorher geschimpft haben. Wir müssen ehrlich zu uns selber sein. Man erwischt sich. Römer 2,1. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Was soll man dazu sagen? Amen. Das ist einfach so. Es ist tatsächlich so. Und es ist bedauerlicherweise manchmal so, dass wir, wenn wir beim anderen negative Charakterzüge entdecken, dann ist es einfach nur ekelhaft. Aber wenn wir dieselben schlechten negativen Charakterzüge äußern, ja, dann sind es halt die Nerven. Wenn der andere auf seiner Meinung beharrt, dann ist er eigensinnig und rechthaberisch. Aber wenn wir es sind, dann ist es ein Ausdruck von Charakter und Willensstärke. Wenn er deine Freunde nicht mag, hat er Vorurteile. Wenn du seine nicht leiden kannst, hast du einfach nur Menschenkenntnis. Du siehst es einfach. Wenn ein anderer für eine Sache viel zu lange Zeit braucht, dann ist er langsam. Wenn dir Ähnliches passiert, dann bist du einfach nur gründlich. Wenn der andere seine Sache oder eine Sache ohne Aufforderung macht, überschreitet er seine Kompetenzen. Wenn ich ohne Aufforderung eine Sache tue, dann zeige ich Initiative. Merkt ihr? Wir versuchen das immer umzudrehen. Wir versuchen immer mit zweierlei Maß zu richten. Der andere zieht immer den Kürzeren. Uns selbst billigen wir mildernde Umstände zu. Bei uns ist es erklärlich und beim anderen eine Frechheit. Also aus meinem Umfeld, vielleicht geht es euch ähnlich, wird oft über Politik und Vorgesetzte geschimpft. Aber würden wir an deren Stelle sein, würden wir die Dinge aus deren Blickwinkel sehen, hätten wir diese Daten, Fakten, Zahlen, diese Hintergrundinformationen und Vorgaben auf dem Tisch, dann würden wir aufgrund dieser Auskünfte und Informationen ganz anders handeln. Wir würden vielleicht gleiche oder ähnliche Entscheidungen treffen, wie diese Menschen sie getan haben. Deshalb sollten wir mit gebotener Rücksicht, mit Vorsicht und starker Zurückhaltung gegenüber den anderen Menschen zu Gerichte sitzen und uns äußern. Unser Blickwinkel, der ist sehr eingeschränkt. Wir sehen bei weitem nicht das, was wir jetzt mit unseren normalen Augen sehen, so dieses Breitspektrum. Wir sind sehr, sehr eingeschränkt. Unser Wissenshorizont ist sehr begrenzt, auch wenn wir manchmal anderer Meinung sind. Und deshalb will Gott von uns, dass wir ihm das gerechte Urteil überlassen. Er weiß ja, wie es richtig ist. Er kann in die Tiefe des menschlichen Herzens hineinblicken. Hier im zweiten Beispiel, da geht es auch um das Gleiche. Den Tag höher achten, den einen Tag höher achten als den anderen. Geburtstage, Weihnachten, Ostern, wie oft diskutieren oder streiten oder sind Menschen anderer Meinung. Der eine sagt, ja, das ist doch wichtig. Der andere sagt, hat völlig keine Bedeutung für mich. Ja. Gleiches Prinzip, gleiche Vorgehensweise, den anderen stehen lassen. Wir haben nicht das Recht, den anderen zu verachten oder zu verurteilen. Wichtig ist hier zu beachten, der Satzteil für den Herrn. Wenn ich einen Tag als besonders hoch erachte, dann sollte der Grund dafür sein, Gott dadurch zu ehren. Herr, ich möchte diesen Tag so leben, ganz besonders in Ehren halten, weil ich da denke, was du für mich getan hast zum Beispiel. Und wenn jemand es nicht tut, dann könnte natürlich kommen wieder diese verachtenden Gedanken, naja, okay, lass uns gut sein. Ihr versteht, was ich meine. Er achtet darauf für den Herrn oder er dankt Gott dafür. In besonderer Weise, wir sollten immer diejenigen sein, die, wenn wir etwas tun, den Herrn im Fokus haben und diese Dinge tun, weil wir ihm gefallen wollen, nicht weil Menschen das sehen oder weil Menschen das halt anders betrachten. Wir kennen die Motivation des Einzelnen nicht, deshalb sind auch diese herausfordernden Worte hier geschrieben. Wer aber bist du? Wer aber bin ich? Vers 10 verdeutlicht, dass der Tag der Abrechnung vor Gottes Gerichtsstuhl jedem bevorsteht. Jedem, absolut jedem. In diesem Bewusstsein sollten wir leben und jederzeit auch handeln. In den Versen 11 und 12 bestätigt das nochmal, so wird also jeder von uns, für sich selbst vor Gott Rechenschaft geben. Ohne Wenn und ohne Aber. Ja, aber jetzt könnte ja dieser Text in sich geschlossen zu einem Missverständnis verleiten. Jemand könnte behaupten, ich habe es doch schon immer gewusst. Erstens, wenn ich kein Problem mit meinem Gewissen habe, kann ich tun und lassen, was ich will. Zweitens, wenn ich niemand wegen seiner Andersartigkeit richte oder verachte, sollte das auch keiner bei mir tun. Und drittens, denke ich, dass ich das vor Gott vertreten kann. Dann sollte es mir völlig egal sein, was meine Geschwister dazu meinen. Man könnte so denken, aufgrund dieses Textes. Aber halt, mein Lieber, diesen faulen Zahn, den müssen wir uns jetzt ziehen, wenn wir weiterlesen. Wir lesen weiter. Römer 14, ab Vers 13. Darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern das richtet vielmehr, dass deinem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn, dass nichts an und für sich unrein ist, sondern es ist nur für den unrein, der etwas für unrein hält. Hier bezieht er sich noch auf die Speise. Wenn aber dein Bruder um deiner Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Verdirb mit deiner Speise nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist. So soll nun euer Bestes nicht verlästert werden, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes. Es ist zwar alles rein, aber es ist demjenigen schädlich, der es mit Anstoß isst. Es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und kein Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nehmen oder schwach werden könnte. Du hast Glauben? Hab ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig ist, wer sich selbst nicht verurteilt in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, der ist verurteilt, wenn er doch isst, weil es nicht aus Glauben geschieht. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Denn jeder von uns soll seinem Nächsten gefallen zum Guten, zur Erbauung, denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen. Mal bis hierher. Und jetzt drehen wir das Ganze um und sehen die andere Seite der Medaille. Plötzlich bekommt das Ganze ein Gesamtbild. Damit niemand in ein falsches Schlüsse draus zieht und irgendein Missverständnis draußen steht, hat Gott immer das eine zum anderen geführt. Und wir tun gut daran, wenn wir dieses Gesamtbild in seiner Gesamtheit auch sehen und auch befolgen. In diesem Wort Gottes wird uns jetzt allen klar beschrieben, dass wir im Kollektiv, in der Gemeinschaft, im Beisammensein der Gemeinde Rücksicht aufeinander nehmen sollen. Keiner von uns sollte auf dem Egoistentrip sein. Gott gibt uns hier zu verstehen, dass wir lieber auf Dinge verzichten sollten, wenn wir erstens damit Anstoß erregen, zweitens zum Ärgernis sind und drittens, wenn jemand schwach werden könnte, das Gleiche zu tun, obwohl sein Gewissen es ihm verbietet. Diese drei Gründe nennt er hier. Er sagt, wenn wir das tun, dann handeln wir nicht mehr gemäß der Liebe und streben auch nicht mehr nach Frieden und gegenseitiger Erbauung. Er sagt hier, bist du überzeugt, dass du etwas tun kannst, womit andere ein Problem haben, dann behalte es für dich. Tu es und behalte es für dich. Hänge es nicht an die große Glocke und provoziere niemanden damit. Vers 22 kommt es ganz schön zur Geltung und da sagst du, du hast Glauben, habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig ist, wer sich selbst nicht verurteilt in dem, was er gut heißt. Wenn es kein Wort Gottes gibt, das diese Sache widerspricht oder dass du sie gegen diese Sache gibt quasi, kannst du sie tun. Ob es dann gut oder schlecht für dich ist, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Manche, die bewegen sich ja sehr, sehr am Grat entlang. Auch da möchte ich das mit einer Bibelstelle aufführen, 1. Korinther Kapitel 10, damit auch diejenigen, die das gerne tun, auch einen Hinweis haben. 1. Korinther Kapitel 10. Es ist mir alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Niemand suche das Seine, sondern jeder das des Anderen. Es ist natürlich alles erlaubt, was Gott nicht ausdrücklich untersagt hat. Also nicht, damit wir uns klar verstehen. Falsch verstehen. Es ist alles erlaubt, was Gott uns gestattet. Aber wo er nichts dazu sagt, da kann ich es tun. Und da muss ich auf mein Gewissen achten. Alles Weitere müssen wir selber prüfen, ob es nützlich ist, ob es erbaulich ist oder ob es unser geistliches Leben ruiniert oder eben auch rapide abbaut. Und dabei müssen wir uns immer am Wort Gottes reflektieren. Wenn wir im Wort sind, wenn wir am Wort entlang gehen, dann mache ich mir auch keine Sorgen. Wenn das Wort Gottes eine untergeordnete Rolle in unserem Leben spielt, dann kann Gott auch nichts mehr reflektieren. Dann werden Dinge zunehmend weniger ein Problem werden, die eigentlich aus Gottes Sicht ein Problem sind. Aber sie werden es nicht mehr werden, weil Gott ja gar nicht mehr zu uns sprechen kann. Und dann werden wir keine Bedenken mehr haben, Dinge zu tun, die in Gottes Augen verwerflich sind. Noch eins zum Schluss. Es ist nicht verboten, sondern es ist richtig. Es ist richtig, jemanden der Liebe Christi auf etwas aufmerksam zu machen. Wenn wir das aus einem reinen Herzen tun, aus einem Herzen, das dem anderen wohlgesonnen ist, aus einem Herzen, das den anderen lieb hat, nicht in die Pfanne hauen möchte. Wisst ihr, es kostet eine große Überwindung, zu jemandem hinzugehen. Und es ist eine hohe Hürde zu nehmen, wenn ich jemandem etwas sagen möchte, wo ich sehe, da läuft was ganz gewaltig aus dem Ruder. Lieblos wäre, wenn ich ihn einfach laufen lassen würde. Einfach sehe, er bewegt sich immer weiter vom Herrn weg und ich tue nichts dagegen. Das wäre absolut lieblos. Und Gott fordert uns an ganz vielen Stellen in der Schrift auf, dass wir einander ermahnen sollen, ermutigen, das Richtige zu tun, aber auch hinweisen. Ja, zum Timotheus sagt er sogar, drohe mit dem Wort, nicht weil ich das gesagt habe, ja, sondern der Herr spricht. Versteht ihr? Also wir sind aufgefordert, dem anderen zu helfen. Wer aber bist du? Sind wir qualifiziert? Sind wir unvoreingenommen? Nein, sind wir nicht. Aber Gott ist qualifiziert und er ist unvoreingenommen. Er ist nicht beeinflussbar und deshalb dürfen wir ihm das gerechte Gericht überlassen. Die Jünger kamen einmal zu ihm und sagen, zu Jesus und sagen, ja, sollen wir das Unkraut rausreißen? Und sagte, nee, lass beides bis zur Ernte. Wir sind nicht dazu berechtigt, hier den zu spielen, um über jemand anders zu richten, ihn zu verachten, wegen irgendwelcher Dinge. Andererseits sind wir dazu aufgefordert, Rücksicht aufeinander zu nehmen, einander in Liebe zu ermahnen. Versteht ihr? Und es gibt Leute, die beschweren die eine Seite oder die andere Seite. Aber wir müssen das Wort Gottes in seiner Gesamtheit sehen. Wir dürfen hier kein Ungleichgewicht zulassen. Und deshalb nimmt es einfach mit. Nimmt es in euren Alltag, nimmt es in den Gemeindealltag, nimmt es in die Familien mit. Gottes Wort hat eben diese beiden Seiten. Und Gott ist einer, der ganz genau weiß, wie wir Menschen ticken. Bloß der Mensch ist manchmal so doof, dass er Dinge betont, die ihm wichtig sind und andere Dinge unter den Tisch fallen lässt. Die beste und die wirkungsvollste Medizin, um aus diesem Teufelskreislauf herauszukommen, ist, sich selbst von Gottes Scheinwerfer anstrahlen zu lassen. Und einen solchen Strahlen, den möchte ich noch zum Schluss aus Gottes Wort zu uns senden. Jakobus 4. Jakobus 4. Von 10 bis 12. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet und seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Einer nur ist der Gesetzgeber, der die Macht hat, zu retten und zu verderben. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Gott möge uns im Nachdenken und auch im Tun seines Willens segnen, dass wir ein rechtes Verständnis von seinem Wort haben, dass wir dem Herrn gemäß leben, wie er es möchte, und dass wir ihm zur Ehre leben. Ich möchte noch zum Schluss mit euch beten und ihr dürft dazu aufstehen.